Wolfgang Hirn, wenn ich Sie jetzt nach China frage und Assoziationen zu dem Land, haben Sie da eine Landschaft vor Augen, eine Technologie oder einen Menschen?
Weder noch. Ein Tisch mit chinesischem Essen. Ich sitze in einem Restaurant und esse mit möglichst vielen anderen Leuten rund mal einen runden Tisch und das sind viele, viele verschiedene chinesische Essen auf dem Tisch.
Sie waren schon häufig in China. Unterscheidet sich das wirklich authentische Essen sehr von dem, was wir hier in Europa von China an Köstlichkeiten mitbekommen?
Ja, klar, aber es gibt immer mehr, gerade in den großen Städten, und ich wohne ja in Berlin, da gibt es dann schon Restaurants, die so schon relativ annähernd authentisch sind. Aber in den kleineren Städten wird es ein bisschen schwierig.
Und in dieser Folge hören wir so ein bisschen, warum vielleicht in Sachen Technologie China, Europa, USA ein etwas süß-saures Verhältnis haben. Jetzt hier in Campus Beats.
Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Campus Beats. Ich bin's, Andrea Peters. Und ich war ungefähr, ja, noch nie in China, also einmal beim Durchfliegen auf die Philippinen. Und ich habe so gar keinen richtigen Eindruck von dem Land. Aber ich habe letztens in einem Podcast gehört, oh Wunder, es gibt eine Stadt in China, die ist quasi deutsch. Mit einem Bäcker namens Brotecke, mit Fachwerkhäusern und Straßen, die auch genauso in Süddeutschland stehen könnten. Es gibt Roggenbrot und Brezeln, nicht nur zum Oktoberfest in dieser chinesischen Stadt. Und mehr als 500 deutsche Firmen haben sich dort niedergelassen. Rund 1000 Deutsche arbeiten dort, nordwestlich von Shanghai. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Taichung soll die Stadt heißen. Wolfgang Hirn, haben Sie schon mal von dieser Stadt gehört? Oder von dem Fable auch, dass Chinesinnen und Chinesen vielleicht manche Sachen aus Deutschland rüberholen, so Architektur und so weiter?
Ich war sogar schon mal in Taichung. Das war Anfang der 2000er Jahre. Das sind damals sehr viele, ich bin ja Schwabe, und da sind damals sehr viele schwäbische Mittelständler nach Taichung gegangen und haben da ihre erste Niederlassung gegründet. Und mittlerweile ist das fast eine riesige Stadt in der Stadt mit den vielen Deutschen und eben mit der vielen Infrastruktur, die ein Deutscher braucht. Und ein Deutscher braucht vor allem Brot. Das weiß ich selber. Also was ich vermisst habe bei den vielen Reisen nach China ist Brot in allererster Linie.
Sind Sie dann selber zum Brotbäcker geworden oder haben Sie das gelöst oder einfach durchgehalten? Was haben Sie da gemacht?
Naja, zuerst gab es dieses lapprige Toastbrot, auf das man sich dann zurückgezogen hat. Aber wie Sie so sagten, es gab dann immer mehr, auch so französische Baguettes kamen dann. Und es gibt fast in jeder Großstadt inzwischen, zumindest im Osten, immer auch einen deutschen Bäcker, wo man wirklich deutsches Brot bekommt.
Ich habe in Vorbereitung auf diese besondere China-Folge, möchte ich sie mal nennen, hier in Campus Beats, mir nochmal angeschaut, was eigentlich dieses Land so an Superlativen zu bieten hat, möchte ich mal sagen, weil es ist für mich das Land der Superlative. 1,4 Milliarden Einwohner. Auf der Karte stechen Russland und China ja deutlich hervor, wenn ihr so diese Weltkarte jetzt gerade mal vor Augen habt, vielleicht könnt ihr das mal euch vorstellen. Dann hat China alleine schon 18 verschiedene Klimaregionen, ne? Und gleichzeitig ist es auch ein Land, das die Entscheidung der Kommunistischen Partei über die Entscheidung des Rechts dort stellt. Und nirgendwo sonst wird die Todesstrafe so oft ausgeführt. Das war mir so gar nicht klar. Und auch, dass das Land erschüttert wird von Überschwemmungen, Stürmen, Erdbeben. Gleichzeitig werden nirgendwo anders auf der Welt so viele Patente angemeldet. Ja, der schnellste Computer der Welt wurde dort erfunden. Also Bereiche Kernfusion, Quantencomputer. Oh, wow, Wolfgang Hirn. Waren es auch diese Superlative, die Sie damals, 1986 war es, glaube ich, ne, erstmals nach China gezogen haben?
Nee, weil zu der Zeit war das ein völlig anderes China. Das war ein sehr rückständiges China. 1986, das war gerade 8 Jahre nach Beginn der Reform- und Öffnungspolitik. Also, da fuhren in Peking noch Pferdefuhrwerke, also in die Stadt rein von irgendwelchen Bauern, die dann Kohlköpfe im Herbst und so auf der Straße verkauften. Man sah viele Radfahrer beherrschten die Straßen. Es gab relativ wenige Autos. Es gab damals auch gar keine Direktflüge von Europa, zum Beispiel nach Shanghai. Es war eine völlig andere Welt. Es gab wenig, gar nicht so viele Ausländer. Für die Ausländer gab es eine eigene Währung, irgend so eine Papierwährung, wo die Ausländer mussten dann immer ein bisschen mehr bezahlen als die Chinesen. Also es war eine völlig andere Welt. Und wenn wir damals jemals gesagt hätten, dass China in 26 Jahren da steht, wo es heute steht, hätte ich ihn ausgelacht.
Heute haben Sie ein Buch veröffentlicht über China und über die Technologie, über den Tech-Krieg. Erschienen im März 2024 im Campus Verlag ist Ihr Buch. Und das Buch heißt Der Tech-Krieg. China gegen USA. Und wo bleibt Europa? Jetzt muss ich natürlich mal fragen, wenn Sie dann so diese Gegensätze auch aufbauen von damals mit den Kutschen noch, ne? Und heute, was da technologisch einfach passiert ist, ist es für Sie manchmal auch unvorstellbar, so ein Land der Zukunft auf einmal da vor sich zu haben?
Ja, natürlich, wenn man jetzt eben diesen Background hat, den ich jetzt seit 36 Jahren mit China habe und weiß, wie es damals ausgesehen hat, und das dann natürlich immer wieder vergleiche, wenn ich heute auf China schaue, wie es früher war. Und man kann eigentlich diese Entwicklung fast gar nicht begreifen. Und man kann ihn vielleicht erst auch nur begreifen, wenn man es wirklich mit eigenen Augen gesehen hat, wie sich dieses Land so brutal schnell entwickelte. Ich behaupte immer, ohne das jetzt richtig beweisen zu können, es hat sich kein Land in dieser Geschwindigkeit in den letzten Jahrhunderten so entwickelt wie dieses China in den letzten 30 Jahren. Faszinierend. Und das ist ein Stück Weltgeschichte. Und die dürfte ich jetzt miterleben.
Genau, das ist toll. Sie haben das ja begleitet. Also Sie sind auch Journalist. Sie wurden irgendwann mal von den Medien dann als China-Experte betitelt, weil wir als Moderatorinnen und Moderatoren freuen uns ja immer, wenn wir jemanden präzise anmoderieren können, dass die Leute irgendwie eine Vorstellung haben. Sind Sie für sich selber auch China-Experte oder wie würden Sie sich selber beschreiben? Ich meine, Sie haben so viele andere Dinge noch gemacht. Also Studium der Volkswirtschaftslehre, politische Wissenschaften und.
Naja, China ist aber das Thema, was mich am meisten interessiert hat, obwohl ich viele andere Dinge auch gemacht habe. Ich war eigentlich von Anfang an, von 86, fasziniert von dem Land und nicht nur positiv, auch negativ oder so. Also es ist nicht so, dass alles toll ist, was in China passiert. Das muss ich mal auch ganz deutlich sagen. Das muss man auch immer sagen, weil man sonst immer in diese Schublade des China-Verstehers oder China-Freund reinkommt. Ich finde nicht alles gut, was in China passiert, aber ich beschreibe auch Dinge, die in China positiv sind. Und das gehört auch zum Bild von China zu. Und ja, zum Expertentum. Natürlich im Journalismus ist man relativ schnell Experte. Wenn man ein paar Mal über etwas geschrieben hat, dann ist man schon Experte für dieses Thema. Und bei China ist es so, dass je mehr ich weiß, desto weniger verstehe ich das Land oder so. Oder ich sage mal so, ich werde das Land nie richtig verstehen. Trotz immer mehr Wissen. Das klingt paradox, aber ist irgendwo so. So empfinde ich das zumindest.
Dieses Buch, Der Tech-Krieg, haben Sie das auch vielleicht verstanden, um China auch mal nochmal selbst für sich zu sondieren, Dinge zu klären und das so ein bisschen in die Welt einzuordnen auch? Oder wie würden Sie Ihr Buch beschreiben?
Naja, es ist vor allem natürlich klar, auch so ich verstehe es so als Weckruf, auch an die Europäer oder vor allem auch an die Politik zu zeigen ist, wo steht ihr überhaupt und nehmt ihr überhaupt wahr, wie weit China schon technologisch ist, dass die Amerikaner und dass die USA weltweit führend sind und vielleicht nach wie vor die Technologiemacht Nummer eins sind. Das weiß ja eigentlich fast jeder hier in Westeuropa. Aber dass China praktisch schon in vielen Technologiebereichen auf Augenhöhe mit China ist, das, glaube ich, haben viele Leute hierzulande noch nicht kapiert. Und das war eigentlich so ein bisschen das Motiv, das Buch zu schreiben. Leute, wacht ein bisschen auf, da drüben in China passiert einiges, was ihr noch nicht auf dem Radar habt.
Wie kamen dann die USA dazu? Also vielleicht sollten wir mal auch bei dem Titel wirklich beginnen. Tech-Krieg ist ja ein sehr machtvolles Wort auch. Was verstehen Sie, Wolfgang Hirn, unter Tech-Krieg?
Naja, also nach meinem Verständnis hat dieser Krieg, weil Krieg ist nur ein starkes Wort, aber diese Auseinandersetzung oder Rivalität zwischen China und den USA hat ja schon unter Trump angefangen. Damals war es nur in Anführungsstrichen ein Handelskrieg, wo die Zölle erhöht wurden damit. Und dann hat sich das aber unter Biden weiterentwickelt. Und da wurde es zum Tech-Krieg. Im Prinzip fing das an unter Biden, als er im Oktober 2022 ein Dekret erließ, dass keine Chips mehr aus den USA und auch aus anderen Ländern nach China geliefert werden können. Und das hat enorm China getroffen, weil sie produzieren nicht so viele Chips, die sie brauchen. Sie müssen die irgendwo an der Welt einkaufen. Und wenn ihnen das erschwert wird durch Amerika, ist das eine ganz, ganz große, ein ganz großes Problem für China. Und das war der Beginn eigentlich des Tech-Kriegs, der sich dann immer weiterentwickelt hat.
Ich habe letztens eine Recherche begonnen zum Thema Temu. Das ist eine Plattform, ähnlich vielleicht wie Amazon könnte man das vergleichen, wo eben chinesische Artikel angeboten werden. Ich bin da noch sehr am Anfang der Recherche, um das mal kurz zu sagen. Aber ich weiß eben dadurch, dass teilweise auch Artikel aus China nach Europa oder auch hier nach Hamburg kommen. Ich sitz ja in Lübeck, also hallo nach Berlin aus Lübeck. Und nebenan am riesen Hamburger Hafen wird dieser Hafen teilweise überschwemmt von chinesischen Artikeln. Gehört das auch schon so zum Tech-Krieg, Amazon, Temu, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Nee, das ist schon auf dem richtigen Dampfer. Also das ist ein Teil und ein sehr aktueller Teil. Der andere, wir hören ja auch jetzt von TikTok, was ja auch ein Tochterunternehmen eines chinesischen Unternehmens ist, namens ByteDance, und die Amerikaner haben ja schon entschieden in der Politik, im Repräsentantenhaus, dass TikTok verkauft werden soll in Amerika. Das darf keinen chinesischen Besitzer mehr haben. Und im Zuge von TikTok, des möglichen TikTok-Verbots oder Verkaufs in Amerika, ist auch Temu unter Kritik der Amerikaner. Und nicht nur Temu. Temu hat einen Vorläufer, Shein.
Wirklich?
Das ist ja unter jungen Leuten auch extrem bekannt, weil es verdammt günstig ist. Und Temu ist ja auch, man weiß gar nicht, wie die das machen, dass die da trotz dieser Logistikkosten dann die Waren so günstig anbieten. Und das ist, mittlerweile sind sowohl Shein als auch Temu in Amerika heftig unter Kritik, weil mit Datenschutz und was der Teufel was und Zwangsarbeit in China, wo die und so, also sie möchten möglicherweise auch diese beiden Unternehmen aus den USA verbannen, obwohl die extrem erfolgreich sind. Also die greifen wirklich Amazon an. Oder haben schon angekündigt. Also diese E-Commerce-Unternehmen wie Shein und Temu, aber auch eben TikTok aus Amerika fernzuhalten. Weil die auch den amerikanischen Konzernen Konkurrenz machen. Das gehört auch dazu.
Hier möchte ich einmal nochmal näher drauf eingehen.
Beat on Repeat.
Wolfgang Hirn, wenn Sie sagen, Sie haben schon Shein erwähnt, das ist, ich sag mal, da kann man einen Jogginganzug für 9 € bestellen, ja, Schuhe für 3 €, Unterwäscheset für 5 €, also wirklich, oder Dollar, sage ich jetzt mal, wie auch immer da die Währung dann ist, in denen das umgerechnet wird. Das ist fast schon so Fast Fashion, Wegwerfmode, so ein bisschen wird das oft betitelt. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, das ist ja nur ein Teil, wie wir das, ich sag mal, bei Ihnen in Berlin, bei mir in Lübeck oder bei euch da draußen, auch wo auch immer ihr gerade in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sitzt, wo wir das im Alltag merken. Dieser Tech-Krieg, China, USA und wo bleibt Europa? Wie kann der sich denn wirklich auf unseren Alltag auswirken? Also haben Sie da vielleicht konkrete Beispiele auch, was passieren könnte? Ich meine, wir können ja auch mal ein paar Horrorszenarien aufzeigen, wenn bestimmte Dinge nicht gegeben sind oder Voraussetzungen oder so, auf die wir vielleicht später auch nochmal eingehen können.
Ja, die Gefahr ist natürlich, dass viele in vielen Bereichen diese beiden Länder, USA und China, dominieren und wir in Europa nichts dagegen setzen, nichts haben. Also bleiben wir nochmal im großen Online-Medium-Bereich. Wir haben da in Europa gar nichts mehr in diesem Bereich. Wenn man so diese Rankings anschaut der Internetunternehmen, ob das jetzt Social Media sind oder E-Commerce oder so, da muss man in die, weit, weit nach unten scrollen, um überhaupt auf ein europäisches Unternehmen zu kommen. Also ich glaube, Spotify ist eine der ersten europäischen Unternehmen, die da weit, weit unten auftaucht. Und der gute alte Otto-Versand, wenn ich den auch mal erwähnen darf, die ja auch wirklich sehr viel E-Commerce, wirklich stark sind im E-Commerce-Bereich, aber die sind dann auch im Vergleich zu den Amerikanern und Chinesen weit, weit hinten. Also wir spielen da gar nicht mehr mit in dieser Liga und werden letztendlich dann auch von diesen Konzernen abhängig sein. Und eben in der Digitalisierung, sondern auch eben in diesen anderen Technologiebereichen, die ich beschrieben habe in dem Buch.
Ja, es ist immer so dieses ewige Made in China, Made in Germany. Was würden Sie denn sagen, dieses Label Made in Germany, ist es noch so viel wert, sag ich mal, wie es vor ein paar Jahren oder so wert war? Haben Sie da eine Veränderung auch miterlebt oder ist das eigentlich ein ganz alter Hut und wir müssen in Europa, in Deutschland ganz neu ansetzen, wenn es darum geht, China und den USA etwas entgegenzubringen?
Ja, dieses Made in Germany Label ist immer noch ein Gütesiegel, aber eben in, ich sage mal, in den alten Industrien. Sprich, gut, Autoindustrie ist nicht alt, aber können wir vielleicht später nochmal reden, auch bei Elektroautos sind ja Chinesen ziemlich stark, aber wir sind noch stark in diesen alten Industrien, sprich Auto, Maschinenbau. Da haben wir noch wirklich mit unserem Made in Germany ein Prädikatszeichen. Aber in all diesen neuen Technologienbereichen, da sind wir in Europa schon hinterher, da ist auch Deutschland nicht mehr so stark. Sprich Digitalisierung oder wenn wir nochmal auf Auto zurückkommen, autonomes Fahren, ein ganz zukunftsträchtiger Bereich, da sind wir trotzdem, wir die Autonation Nummer eins sind, hinterher. Also wenn man sieht, was in China schon an Robotaxis durch die Städte fahren, da sind unsere Vergleiche oder Versuche in Europa weit, weit hinterher. Und das ist ja etwas, was auch unvorstellbar ist für viele Leute, wenn die Chinesen lernen.
Genau, ich wollte gerade sagen, also ich habe an der RWTH in Aachen studiert, das ist vor allem eine Uni, die ist bekannt für Maschinenbauer, Wirtschaftsingenieurwesen und so weiter und einige meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen sind nach Asien gegangen. Ja, ich weiß nicht, ob es direkt China war, aber es war für die ein Place to be, die wollen darüber gehen. Also das heißt, die Ingenieurinnen und Ingenieure aus Deutschland sind sehr, die können das, also der Grips ist da. Aber was fehlt denn dann eigentlich in Deutschland? Warum bleiben die nicht hier und gehen auf volle Power?
Das Problem speziell in Deutschland ist eben, dass wir haben gute Grundlagenforschung, gar keine Frage. Und Sie haben RWTH, das ist ja einer der besten technischen Universitäten neben München, Berlin vielleicht noch. Wir haben tolle Ingenieursausbildung, das ist eigentlich noch ein ganz großes Plus. Und wir haben dadurch eine gute Grundlagenforschung, aber von der Grundlagenforschung in marktfähige Produkte, dieser Weg, das ist das Tal des Todes. Das heißt, da müssen Ideen sterben ja oft auf diesem Weg, weil wir nicht die Ideen in marktfähige Produkte umsetzen können. Das ist aber ein Problem, das wir schon seit Jahren oder Jahrzehnten in Deutschland haben. Tolle Ideen, aber es fällt auch zum Teil dieser, ich nenne es mal Entrepreneurial Spirit, den die Chinesen und den auch die Amerikaner haben. Der ist bei uns bei weitem nicht so ausgeprägt wie in diesen beiden Ländern. Und das ist ein Nachteil.
Ihr Buch heißt Der Tech-Krieg, China gegen USA und wo bleibt Europa? Erschienen im Jahr 2024 im Campus Verlag. Wolfgang Hirn, wen möchten Sie eigentlich mit diesem Buch ansprechen? Sind das die Menschen, die sich trauen sollten, voranzugehen mit ihren Ideen? Oder ist das wirklich eine Sondierung der Lage, möchte ich mal sagen, für alle, die interessiert sind?
Ja, eigentlich ist es beides, was Sie gesagt haben. Aber ich habe ja schon vorher mal gesagt, dass so mein, dass ein, als Art Weckruf verstanden werden soll. Und das zu wecken sind vor allem die Politiker sowohl in Berlin als auch in Brüssel bei der EU, denen klar werden muss, wo wir stehen in Europa, dass wir eben nicht mehr so gut sind, wie diese Politiker denken, sondern dass wir eben in diesem Wettstreit zwischen China und USA eher immer der Dritte im Bunde sind, der auf der Verliererseite oder auf der Seite derer, die nachlassen, stehen. Also das ist für mich der erste Adressat des Buches. Aber natürlich möchte ich auch die Öffentlichkeit aufklären und sagen, guck mal, China ist nicht so schlecht, wie ihr immer denkt. Die machen nicht nur billige Produkte und überschwemmen die Märkte. Die sind auch wirklich in den zukunftsträchtigen Technologiebereichen mitführend. Das ist also auch so ein Stück weit Aufklärungsbuch.
Jetzt stelle ich mir das gerade vor, weil Sie gesagt haben, so ein Weckruf auch an die Politik. Sie sind in Berlin, da läuft einem der ein oder die andere Politikerin schon mal über den Weg. Würden Sie die Leute auch, ich weiß nicht, bei der Currywurst oder so ansprechen und sagen, hey, guck doch mal, oder ist es vielleicht sogar schon mal passiert?
Nee, das ist leider nicht passiert. Ich wohne ja gar nicht so weit weg vom Bundeskanzleramt, aber das heißt nicht, dass ich da ein- und ausgehe oder einfach mal klingeln kann und sage, hallo, ich bin für das Buch, das müsst ihr unbedingt lesen und müsst dann entsprechende Schlüsse draus ziehen. Leider ist die Politik nicht so einfach und ich habe einfach auch den Eindruck, dass sie das nicht wissen wollen, dass sie das gar nicht interessiert, weil sie dann müssen sie ja gewisse Entscheidungen treffen oder vielleicht auch Entscheidungen, die sie getroffen haben, überprüfen, ob die richtig waren. Also hartes Brett da zu bohren, das ist den Politikern klar zu machen, dass sie da vielleicht ihre Urteile ein bisschen revidieren müssen. Und bin froh, dass jetzt auch immer mehr Politiker wieder nach China reisen und vielleicht dann mit eigenen Augen sehen, was da abgeht, wenn denen mal ein Robotaxi bei ihrer Kolonne vielleicht überholt oder so, um dann zu sehen, oh, was ist hier los?
Ich stelle mir gerade Olaf Scholz in so einem Robotaxi vor mit großen Augen. Sehr schön. Ist das eigentlich, wenn Sie an China denken, denken Sie da auch auf Mandarin oder Chinesisch? Also ist Ihnen die Sprache auch nah oder sind Sie da in der Übungsphase? Wie steht es um Ihr Chinesisch, um Ihr Mandarin?
Ich habe es nie richtig, ich habe es so oft angefangen und habe es genauso oft aufgehört. Und also es ist verdammt schwierig und ich kann also nicht kein verhandlungssicheres Chinesisch oder so. Also das ist bei weitem nicht. Ja. Und das ist ein bisschen, wenn ich selbstkritisch sein darf, ein ganz großes Manko, dass ich das nie geschafft habe. Ich kann zwar Chinesisch essen, aber nicht Chinesisch reden oder gut reden.
Aber so Hallo und Tschüss,
ja,
das haben, ne, so diese.
Und das Restaurant Chinesisch natürlich auch. Und das ist ganz wichtig, also über chinesisches Essen mit Chinesen zu reden, das ist das beste Smalltalk-Thema und das ist auch ein Eisbrecher-Thema. Und das, nicht, dass mir das irgendjemand gesagt hat, das musst du machen, das habe ich jetzt einfach aus Erfahrung. Wenn man mit den Chinesen oder Chinesen zeigt, dass man über Essen sich auskennt und darüber mit ihnen redet, da ist man schon, das ist ein tolles Entree.
Gut zu wissen, gut zu wissen. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie, Wolfgang Hirn. Ich habe vorher mit Waltraud Berz sprechen können, Ihrer Lektorin für das Buch Der Tech-Krieg. Wir hören mal rein.
Offbeat.
Gerade komme ich von der Leipziger Buchmesse zurück, wo ich Wolfgang Hirn bei seiner Buchpräsentation in der Stadtbibliothek begleiten durfte. Das war eine lebendige Veranstaltung mit vollen Sitzreihen und vielen Anmerkungen und Fragen aus dem Publikum. Ein Zeichen dafür, dass Wolfgang Hirn mal wieder den richtigen Stoff zur richtigen Zeit auf den Tisch bringt. Und dass es doch viele gibt, die nicht vor lauter großen globalen Fragen einfach abschalten, sondern einen Überblick haben wollen. Und den bietet China-Experte Wolfgang Hirn allen, die wissen wollen, welche Supermacht in welchen technologischen Bereichen vorne liegt. Und allen, die bereit sind zu erfahren, dass wir Deutsche und Europäer es schon mal nicht sind und wie das zu bewerten ist und welche Aussichten und Möglichkeiten wir haben. In nur wenigen Monaten hat er seinen leicht zugänglichen und erzählstarken Text geschrieben. Der Weg zum Buch war so, wie ich es mir nicht anders wünschen kann. Hochprofessionell und in entspanntem, anregendem Austausch.
Danke.
Toll, oder? Dass die Frau Berz auch nochmal gesagt hat, auf den Tisch gebracht hat. Das würde ja auch passen zu dem Entree, mit Menschen über chinesisches Essen zu reden, um reinzukommen.
Ja.
Wolfgang Hirn, herzlichen Dank, dass Sie heute hier mein Gast waren bei Campus Beats. Mein Name ist Andrea Peters. Vielleicht schaffe ich es in meinem Leben nochmal nach China zu reisen. Aber Sie haben mich schon wirklich sehr viel und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgenommen nach China, in dieses Land der Superlative. Haben Sie abschließend noch etwas, was Sie sich vielleicht wünschen würden, wie der Blick auf China sich in Europa verändern könnte?
Dass viele Leute das machen, was sie offensichtlich dann auch jetzt irgendwann mal planen, nach China zu reisen. Man muss das mit eigenen Augen sehen. Man kann noch so viel lesen über China, aber wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat, ist das nochmal viel, viel anders. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viele Leute mit anderem Blick auf China zurückkommen, wenn sie mal in diesem Land gewesen sind.
Also macht euch neugierig auf das Land und auf das Thema vor allem. Es bringt euch was, um im Business vielleicht mal umzudenken. Das Buch heißt Der Tech-Krieg, China gegen USA. Und wo bleibt Europa? Der Autor ist Wolfgang Hirn. Und ein Bild von ihm könnt ihr natürlich sehen. Ich packe euch das mal in die Shownotes. Da könnt ihr sehen, wo ihr das Buch erhalten könnt und natürlich auch noch mehr zu Wolfgang Hirn erfahren. Herr Hirn, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Alles Gute.
Ja, danke Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss. Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.